Willkommen zu Inside Out, dem Podcast für Tennistrainer, Eltern und Nachwuchsspieler. Und hier ist dein Gastgeber, Christoph Meyer.
Diese Folge wird dir präsentiert von HitPartner. HitPartner ist die mobile Tenniswand für den Club und auch für das Training zu Hause. Mit der Tenniswand von HitPartner kannst du auf nur 3,3 Quadratmetern deine Technik perfektionieren und zwar im vollen Schlagtempo wie auf einem echten Tennisplatz. In nur 10 Minuten wiederholst du über 150 Schläge und dies in einem sehr angenehmen Trainingstempo. Alle weiteren Infos zur Tenniswand findest du auf der Webseite www.hitpartner.eu, bei Facebook, YouTube oder Instagram unter dem Hashtag HitPartner. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inside Out, dem Podcast für Tennistrainer, Eltern und Nachwuchsspieler. Heute zu Gast ist Alexander Will, der CEO und Founder von Improver. Improver ist eine Applikation, die es ermöglicht, neuroathletisches Training für Tennisspieler in der virtuellen Welt auf einer virtuellen Brille umzusetzen. Damit arbeitet auch unter anderem schon unser Olympiasieger Alexander Zverev. Und was es genau mit dieser neuen Technik auf sich hat, das klären wir jetzt im Podcast mit Alexander Will. Viel Spaß! Hallo Alex, herzlich willkommen bei Inside Out.
Hallo, grüß dich.
Ja, schön, dass du da bist. Es freut mich sehr. Das ist ja heute ein bisschen ein spezielleres Thema, denn es geht um eine Neuerung, die die meisten Tennisfans, die meisten Tenniseltern, Tennistrainer und Tennisspieler noch gar nicht so richtig kennen. Es geht um Tennis in der Virtual Reality und es geht um eure Applikation, Improver. Erzähl mal, worum geht es überhaupt in ganz kurzen Worten genau darum, dass wir so einen kleinen Einstieg dazu finden?
Letztendlich geht es um eine Kombination zwischen einer neuen Technologie, Virtual Reality, als auch eine sportwissenschaftliche Komponente namens Neuroathletik. Neuroathletischer Ansatz ist etwas, was eigentlich jeden Sportler tangiert. Es ist ein Hirnareale trainiert und über die neuronalen in den Körper hinein steuern kann. Weil eins ist klar, der Körper, das Bewegungsmuster eines Körpers erfolgt immer von oben nach unten und nie von unten nach oben. Das heißt, wenn mit dieser Erkenntnis man an diese Thematik einsteigt, dann versteht man, was für eine Power da entstehen kann und Möglichkeiten entstehen kann, wie man den Körper noch ganz anders trainieren kann.
Also Neuroathletik, da steigen wir vielleicht als erstes ein. Wir haben jetzt diese beiden Bereiche Virtual Reality gehört, wir haben Neuroathletik, wie das miteinander verknüpft wird. Wir gehen vielleicht zuerst darauf ein, was Neuroathletik genau bedeutet vom Training her. Wie sehen Übungsformen in der Neuroathletik aus? Also es geht ja, wie der Name schon sagt, viel ums Gehirn dabei. Wie sehen Übungsformen aus? Wie kann man das für den Tennissport nutzen?
Also ihr müsst wissen, dass ich jetzt nicht der Sportwissenschaftler bin in dem Bereich der Neuroathletik. Dafür haben wir den Besten der Welt meines Erachtens gefunden, den Lars Lienhardt, der mit der deutschen Nationalmannschaft 2014 auch Weltmeister geworden ist, viele Top-Sportler in sämtlichen Sportarten betreut und einfach so der Vorreiter dieser Neuroathletik auch weltweit meines Erachtens ist. Und er bringt diese kompletten Erkenntnisse, welche Übungseinheiten man jetzt einsteuern muss in diese neue Technologie. Er bringt das mit ein. Meine Erkenntnisse daraus, dass ich mit ihm sehr, sehr eng zusammenarbeite, sind natürlich dann schon vorhanden, aber natürlich nicht in der Tiefe. Ich will das mal festmachen, aber an einem Beispiel. Jeder Athlet benötigt eine Stabilität, eine ausgiebige Balance in seinem Körper, damit er die bestmögliche Leistung abrufen kann. Also gehen wir mal auf die Rumpfstabilität. Man hat im Körper Muskeln, die entsprechend den Rumpf stabilisieren. Und hier ist es wichtig, dass die Balance links und rechts gleich ist. Und mit verschiedenen Tests und mit einem einfachen Test, sagen wir es mal so, ist es erkennbar, ob ein Athlet links oder rechts eine Schwäche hat. Er bricht dann zum Beispiel mit einem Balancetest ein nach links und dann weiß man, okay, er hat eine Linksschwäche in der Rumpfstabilität. Was hat das für eine Auswirkung, wenn man das so belassen würde? Der Körper fängt an, sofort ausgleichende Maßnahmen einzuleiten. Also er gleicht dann aus. Er versucht, diese Instabilität auszugleichen. Da entstehen dann kleine Zerrungen, keine Verletzungen, aber es entstehen Verspannungen. Und diese Verspannungen können dann zu anderen Sachen noch hinführen, bis zu Verletzungen. Ja, wenn dieser Ausgleich nicht erfolgt. Und diesen Ausgleich, diese Stabilität kann man über das visuelle System auf neuroathletischer Basis ganz einfach regulieren. Man muss es nur kontinuierlich machen. Und genau so eine visuelle Übung, das sind reine Augenübungen, die stattfinden, wo dann sportwissenschaftlich bewiesen ist, dass es eine Aktivität im Körper verursacht, über die Neuronen im Körper, kann man diese Bereiche direkt ansteuern. Und das kann man mit dieser Technologie dann, verbunden mit der Technologie, auf eine spielerische Art und Weise machen, hat dabei Spaß und man muss täglich vielleicht, sage ich mal, 5 bis 7 Minuten investieren. Aber dann hat man diese Stabilität, man kann auch einen Test danach dann entsprechend durchführen und sieht dann plötzlich, aha, links ist es genauso stabil wie rechts und dann ist der Körper richtig eingestellt. Das ist jetzt nur mal ein Beispiel von zig Beispielen, aber ein relativ einfaches.
Okay. Also ich habe mich auch mit Neuroathletik schon ein bisschen als Trainer auseinandergesetzt, habe auch das Buch von Lars Lienhardt dazu gelesen. Man kann ja eigentlich sagen, dass er so ein bisschen der Begründer dieses Begriffs auch ist, ne, der den eigentlich so
Ja.
geprägt hat, fast der Erfinder sozusagen. Habe das auch schon selbst mal erlebt bei einem Physiotherapeuten, der da drin ausgebildet wurde. Also es ist sehr interessant, sehr speziell, wirklich was. Ja, was die meisten noch gar nicht so kennen. Und darum ist es ja auch nicht so einfach, sich da ja ohne fremde Hilfe sozusagen mit auseinanderzusetzen und das zu trainieren. Darum ist ja diese Kombination mit der Virtual Reality Brille natürlich sehr, sehr interessant und bietet wahrscheinlich große Hilfestellung für jemanden, der da jetzt nicht die Möglichkeiten hat, mit einem ausgebildeten Trainer auch irgendwie zusammenzuarbeiten. Und es ist ja auch für die meisten vielleicht ein bisschen eine trockene Geschichte, die mit der Virtual Reality Brille natürlich auf ein ganz anderes Level dann kommt. Dazu kommen wir gleich. Noch kurz zu Lars Lienhardt. Wie ist da der Kontakt zustande gekommen? Wie seid ihr zusammengekommen? Ja, das dann auch in dem Endprodukt, was wir jetzt gleich noch ein bisschen näher erläutern werden, dann zu kombinieren.
Also das kurz noch ergänzend, Christoph. Wir arbeiten sehr spezifisch im Moment mit Profisportlern zusammen, mit Vereinen, mit Verbänden und mit Einzelsportlern. Dort wird man auch auf die Ferne sehr spezifisch, erhält man spezifische Trainingseinheiten, die man auch remote einstellen kann. Da hast du recht, dass man da letztendlich auch diese Fachkraft braucht, damit man erkennt, wo hat er im Moment Defizite und wie kann ich daran arbeiten. Woran wir arbeiten für den Athleten allgemein, damit wirklich die ganze Welt damit trainieren kann, ist, wir bauen die Grundbausteine aus dieser Neuroathletik auf, dass man mit dieser Applikation diese grundlegenden neuroathletischen Übungen durchführen kann, die einem die Grundkenntnisse aus der Neuroathletik in den Körper einfließen lassen. Das heißt, dann hat man einen Trainingsplan, der ist über 10 bis 15 Minuten aufgebaut in Form eines Spiels, aber dann ist man neuronal richtig eingestellt. Und da gibt es dann auch Variablen, wo man spezifischer für sich selber dran agieren kann, weil wir machen solche Tests innerhalb der Brille. Da erkennen wir mit der Technologie, wo seine dem ambitionierten Amateursportler, wo seine Defizite sind. Und dann wird diese Übung automatisch daraufhin eingestellt. Das ist der Weg, wo wir hinwollen. Und daran arbeiten wir sehr intensiv. Jetzt zurück zu deiner Frage. Ich wollte dich nur ganz kurz ergänzend dazu sagen. Zurück zu deiner Frage, wie wir zu Lars Lienhardt gekommen sind. Eigentlich ganz einfach. Wir saßen in unserem Unternehmen zusammen. Wir haben jetzt seit 8 Jahren ein Unternehmen gegründet, Insight 360, die ganz klassische Lösungsansätze für Großunternehmen anbietet, immer noch anbietet. Also Großunternehmen wie AstraZeneca etc., die wir betreuen, wo wir Lösungen für die umgesetzt haben, damit die irgendwelche Probleme in ihrem Unternehmen lösen können mit dieser Technologie. So, und da kam das Thema Sport dann auf, dass wir darüber nachgedacht haben, und das ist schon 3 Jahre her, 4 Jahre her, als wir gesagt haben, okay, wir können doch diese Sportart in der Brille super nachstellen, wir können Schwünge darstellen, wir können Schüsse darstellen, wir können Räume darstellen, und haben da uns zum ersten Mal versucht. Und dann habe ich aber eine Unterhaltung mit einem sehr guten Freund gehabt, dem ich die Idee mal erläutert hatte, was wir da vorhaben. Und dann kam dieser Impuls, Alex, ihr müsst unbedingt auch die Sportwissenschaft da berücksichtigen. Und das hat bei mir diesen Effekt oder diesen Impuls gegeben, dass ich darüber nachgedacht habe,
Ich
die
kurz anhaken.
sportwissenschaftliche
Ah, jetzt bist du
Untermauerung
wieder da.
von
Gut.
der Übungen. Bitte?
Ja, du warst kurz weg, aber bist schon wieder da. Alles gut.
Okay. Also diese Übungen benötigen eine sportwissenschaftliche Untermauerung. Und dann bin ich persönlich auf die Suche gegangen und habe gesagt, okay, wen gibt es denn hier auf der Welt? Und habe das Web mal durchforstet, sehr intensiv. Und am Ende bin ich hängen geblieben bei Lars Lienhardt, weil er genau diesen Aspekt der Athletik auch mit reingebracht hat. Es gibt auch in den USA verschiedene neurozentrierte Trainingsansätze aus der Medizin etc. Aber dieser athletische Ansatz, das war ja der wichtige, dieser Performance-Ansatz, den hat im Netz der Lars Lienhardt am besten verkörpert. Und dann bin ich mit ihm in Kontakt getreten. Und er hat dann ein bisschen gebraucht, aber nach einer Zeit hat er sich dann auch gemeldet. Und dann haben wir uns getroffen und haben uns ausgetauscht. Ich habe ihn informiert, was wir da vorhaben. Er hat mich informiert, was er schon alles erreicht hat und wie er damit umgeht. Und das war am Ende nach ungefähr 4 Stunden ein Perfect Match. Und dann haben wir Lars Lienhardt in unserer Gesellschaft mit verankert. Er ist Mitgesellschafter, haben ihn gebunden sozusagen auch mit seinem Know-how an uns und haben dadurch auch Sicherheiten für andere Investoren, dass wir den besten Sportwissenschaftler mit an Bord haben, den es gibt, der mit uns diese Technologie vorantreibt. So sind wir zusammengekommen.
Okay. Gut, jetzt haben wir diesen Bereich der Neuroathletik so ein bisschen angekratzt. Man kann sich jetzt so grob schon darunter vorstellen, worum es da geht. Jetzt war es ja wahrscheinlich so, Lars Lienhardt musstest du erstmal auch in diesen Bereich der Virtual Reality einführen, nehme ich an, weil das für die meisten ja noch eine komplett neue Welt ist. Darum erklär vielleicht mal auch den Zuhörern, was ist jetzt genau dieser Virtual Reality-Bereich? Was kann man sich genau darunter vorstellen? Denn es geht um diese Brille, die Meta-Brille. Die meisten kennen sich damit noch gar nicht aus. Was können wir darunter vorstellen?
Also ich werde es ganz vereinfacht darstellen. Es gibt 3 Bereiche in dem Feld, in dem wir uns bewegen. Ein sogenanntes Virtual Reality, es gibt ein Augmented Reality und es gibt ein Mixed Reality. Das Virtual Reality ist etwas, wo man eine Brille aufsetzt und ein Bild vor Augen gehalten wird oder ein Film vor Augen gehalten wird oder einen Raum, der woanders ist. Also man taucht in eine andere Welt hinein. Bei Augmented Reality ist es so, dass man eine Brille aufsetzt und die Gegebenheiten, in der man sich gerade aufhält, dass man die durch die Brille sieht und es werden ergänzende Informationen hinzugefügt. Also man kann dann durch die Brille erkennen, wenn man durch die Stadt läuft, wie vor 12, 13 Jahren schon die Google Glasses auf den Markt kamen, wo man rumgelaufen ist und plötzlich dann weiß, okay, da hinten ist ein McDonald's und da links ist ein Friseur. Also die ergänzenden Informationen werden da entsprechend mit einfließen. Und es gibt Mixed Reality, das ist die Realität von beiden. Man kann da wählen. Man kann da in eine virtuelle Welt eintauchen oder man kann in seiner realen Welt bleiben. So, und die Tendenz geht dahingehend, dass die Brillen alle eine Mixed Reality-Plattform haben. Wie zum Beispiel die neue Apple-Brille, die auf den Markt kommt jetzt Anfang nächsten Jahres. Das ist eine Mixed Reality-Brille. Auch die neue Meta-Brille von Facebook ist eine Mixed Reality Brille. Es geht alles in die Richtung, dass man beide Bereiche abdecken kann. Wir bewegen uns aber primär, ich will nicht sagen, dass wir uns nicht in dem Mixed Reality Bereich bewegen, da kommen wir wohl oder übel auch hinein, aber der Hauptpunkt ist die virtuelle Welt. Dass man in eine Welt eintauchen kann, in der man sich gerne auch befinden möchte. Also, dass man seinen Gemütszustand dahingehend auch abgleichen kann. Also fühle ich mich heute ein bisschen schlapp, brauche ich ein bisschen Entertainment oder bin ich total hippelig und sprudel vor Energie, dann brauche ich ein bisschen Ruhe. Da gibt es verschiedene Varianten, wie man die Leute dann auch abholen kann, dass sie in einer Welt trainieren, in der sie gerade sein wollen. Manche möchten gerne am Strand trainieren, manche vielleicht in New York im Central Park. Es ist völlig egal, man kann alles letztendlich machen. Man kann Welten schaffen. Und der große Vorteil für das Neuroathletiktraining, dadurch, dass wir ausschließlich über das visuelle und auditive System eines Menschen arbeiten, also was man hört und was man sieht, insbesondere was man sieht, können wir ein sehr intensives Training auferlegen. Das heißt, wenn man diese Brille aufsetzt, taucht man in diese Welt hinein und hat vor allen Dingen keinerlei Ablenkung. Also es klingt kein Handy, es liegt nicht irgendeine Brille auf dem Tisch, die man sieht, oder eine Flasche, wo man gerade vielleicht vorher umgeworfen hat. Man hat überhaupt keine Ablenkung, man hat einen hundertprozentigen Fokus auf die Übung an sich. Und das ist eine Intensität, die man nirgendwo anders bekommt. Und das hilft schon enorm für grundlegende Übungen in der Neuroathletik, um einfach die richtige Trainingsintensität zu bekommen.
Also die Tennis Insider, sage ich mal, die haben das jetzt in der einen oder anderen Fernsehübertragung in einem Hintergrundbericht schon gesehen, dass unser Spitzenspieler Deutschlands Alexander Zverev mit so einer Brille trainiert. Gab es immer mal Szenen aus Miami zum Beispiel beim Turnier, wo er im Stadion steht und Übungen mit dieser Brille durchführt. Erklär uns genau, was hat jetzt das Programm, die Applikation von euch mit Alexander Zverev zu tun und ja, was bringt die App dem normalen Tennisspieler?
Okay, zwei Fragen, zwei Antworten. Ich steige mal ein mit Sascha Zverev, sein Spitzname. Wir sind ja
Genau.
zu Sascha gekommen, als er, sage ich mal, nicht sein bestes Tennis gespielt hat. Das war 2021 zu dem BMW Open, da war unser erstes Treffen. Als wir ihm und seinem Bruder Misha die Neuroathletik als auch die neue Technologie vorgestellt haben. Aus einem zuerst geplanten 45-Minuten-Termin mit den beiden wurde ein 6-Stunden-Termin mit Sushi-Essen und Massage und schlag mich tot. Also wir waren in dem Seminarraum eigentlich die ganze Zeit und haben uns über diese Technologie unterhalten, neuroathletische Übungen gemacht. Und da sprang eine regelrechte Begeisterung über. Und darauf haben wir dann aufgebaut und haben gesagt, Mensch, auch die beiden, da steckt mehr dahinter. Wir wollen da eigentlich noch mehr. Wir wollen da nicht nur einer von vielen Testimonials sein, die die Technologie nutzen, sondern wir wollen intensiv dabei sein. Also wir möchten gerne auch bei der Produktentwicklung dabei sein. War auch ein Ansatz vom Sascha zu sagen, hey, das interessiert mich. Und so sind wir zusammengekommen und haben dann anfänglich natürlich ganz spezifische Übungseinheiten für Sascha ausgearbeitet. Und man weiß ja auch, wie das dann verlaufen ist, das gesamte Jahr 21. Das war ja nicht unerfolgreich. Ich will mal sagen, die Neuroathletik mit der Technologie VR war ein Teil seines Teams. Ich meine, der hat ein super Team um sich herum, vom Physio über den Athletiktrainer, seinen Tennistrainer, sein Coach, sein Papa. Das ist ein super Team und wir waren ein kleiner Teil davon. Aber er hat halt seine Erfolge gefeiert in 21. Er hat Madrid gewonnen, er ist dann Olympiasieger geworden, er ist dann ATP-Weltmeister geworden. Dieses Training, dieses spezifische Training war ein Teil seiner Routine, sage ich mal. Aber ganz spezifische Elemente, und ich will nicht auf die Probleme eingehen, weil wir haben ihm zugesagt, wir werden nicht über seine Probleme sprechen, öffentlich, sondern es geht darum, dass er bestimmte Defizite hatte und wir haben ganz gezielt daran gearbeitet und dafür entsprechende Augenübungen aufgebaut. Also das, was in der Brille letztendlich abgespielt wird, sind Augenübungen. In Miami war es ein bisschen eine fortgeschrittene Übung, wo wir dann, sage ich mal, mit diesen Sidesteps gearbeitet haben. Das hat auch eine bestimmte Auswirkung im Gehirn, dass die Trainingseinheit noch intensiver wird. Aber letztendlich macht er reine Augenübungen in einer spielerischen Form, 5 Minuten lang, und hat sich dadurch dieses neuronale Aufladen sozusagen herbeigerufen mit dieser Applikation. Und daran hat er stringent gearbeitet und forciert es auch immer wieder, dass diese neuroathletischen Trainingsansätze Einzug in seinen Alltag bekommen.
Ja, ich habe jetzt ganz bewusst erstmal mit Alexander Zverev angefangen, weil die die Videos kennen, die das schon gesehen haben, wie Alexander Zverev mit der Brille trainiert, die wissen ja jetzt schon so ein bisschen sich was darunter vorzustellen, denn da steht ja nicht ein Tennisschläger da und macht irgendwelche Tennisübungen mit der Brille, sondern es sind ja ganz spezifische, ja, andersartige Übungen, die eben aus der Neuroathletik kommen. Und darum habe ich das jetzt mal vorgeschaltet, bevor du jetzt vielleicht genau erklären kannst, worum es in der Applikation geht, was soll damit trainiert werden, was bringt dem normalen Tennisspieler diese App. Und ich finde auch den Ansatz sehr, sehr interessant, dass ihr praktisch mit einem Profispieler angefangen habt. Ja, und jetzt das so weiterentwickelt hat, dass es jetzt auf den normalen, für den allgemeinen Tennisspieler auf den großen Markt kommt. Ihr habt, kann ich kurz sagen, es Anfang des Jahres auf dem Bundeskongress vom Deutschen Tennisbund fast 800 Tennistrainern vorgestellt. Darum, die Tennistrainer sind vielleicht die Ersten, die sich jetzt so ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzen. Aber ihr seid ja jetzt noch nicht so weit, dass ja, der normale Clubspieler dieses Thema kennt. Aber da geht ja jetzt die Reise hin. Und das ist natürlich interessant, dass jetzt ja, die Leute das schon sehen, dass es im Prinzip vom Profisportler schon genutzt wird und dass ja dann auch kein Hokuspokus ist, sondern was dahinter steckt.
Ja, definitiv. Also das war auch unser grundlegendes Konzept, alles abzuleiten von dem Profisport. Also neben Tennis bearbeiten wir ja den gesamten Fußballbereich und teilweise auch, jetzt im Gespräch zumindest, den Basketballbereich, um auch den Sprung Richtung NBA dann zu machen. Aber im Moment ist der Fokus auf Tennis und Fußball sehr intensiv. Und im Tennisbereich ist es so, dass wir halt diese Partnerschaft auch haben mit der Tennisbase hier in München, wo der BTV dahinter steht, also Bayerische Tennisverband, / der Deutsche Tennisbund als Stützpunkt. Und da ist unglaublich viel Bewegung drin, aber es ist natürlich auch viel Aufklärung erforderlich, dass jemand, gerade die Führungsebene vom Deutschen Tennisbund auch verstehen, wo ist denn der direkte Nutzen? Und dieser Funke ist definitiv übergesprungen und da sind auch jetzt viele Maßnahmen schon angedacht, wie man das implementieren kann, wie man damit umgeht. Was den reinen Amateursportler angeht, ist es letztendlich eine Essenz aus den wichtigsten Übungen, die Grundzüge der Neuroathletik in den Körper eines Amateursportlers bringen. Also es sind Übungseinheiten, ich sage mal 7, 8 bis 10 Übungen, die jeder Amateursportler machen kann. Er kriegt auch mitgeteilt von uns, wo der Mehrwert liegt, also anhand verschiedener Problemdarstellungen, dass er nachvollziehen kann, wenn ich diese Übung jetzt mache, wofür zahlt sie denn am Ende tatsächlich auch ein? Ich sag dir mal ein Beispiel, was auch in Miami war, Belinda Bencic, darf ich auch sagen, hatte Olympiasiegerin Tennis, wenn es noch niemand weiß, neben Alex Zverev Olympiasiegerin geworden. Sie hatte beim Rückwärtslaufen Probleme, ihre Vorhand sauber zu treffen. Ja? Mhm. Also man könnte denken, reines technisches, ein technischer Ablauf.
Ja.
Der Athletiktrainer, gleichzeitig ihr Freund, war schon leicht verzweifelt, weil sie schon an vielen Dingen gearbeitet haben, wo sie nicht weitergekommen sind. So, dann haben wir sie getroffen. Wir sind über Alex Zverev an sie rangekommen. Wir haben uns getroffen. Der Lars war mit dabei und wir haben mit ihr wirklich 2, 3 Übungen gemacht und haben erkannt, wo neuroathletisch ihr Problem liegt. Es hat was mit Stabilität zu tun. Zufälligerweise auch mit der Rumpfstabilität. Und haben für sie vor Ort eine Übung aufgesetzt, mit der sie agieren konnte, mit der sie trainiert hat. Sage und schreibe, nach 2 Wochen hat sie uns die Mitteilung gegeben, es ist weg. Mhm. Sie trifft beim Rückwärtslaufen die Vorhand sauber im Zentrum und hat ein gutes Gefühl dabei, dass sie stabil bei diesem Schlag letztendlich agiert. Und damit war ihr Problem gelöst. Und seitdem zieht die das auch täglich durch, agiert mit der Brille, agiert mit neuroathletischen Übungen, weil sie einfach ein Problem gelöst bekommen hat. Und so kann man im spezifischen Bereich mit umgehen, aber die Übungseinheiten, um die es da geht, wie Rumpfstabilität etc., das sind allgemeine Übungen, die jeder Athlet haben sollte. Weil, was ich eingangs gesagt habe, diese Stabilisierung des Körpers auf beiden Seiten, dass sie ausgewogen ist, dass sie balanciert ist, das ist sehr, sehr wichtig, um seinen Sport auch zu hundertprozentig korrekt ausführen zu können, damit der Körper nicht irgendwo wieder ausgleicht und irgendwo vielleicht Zerrungen hervorruft oder sonstige Sachen. Diese Rumpfstabilität ist ein Kernthema für einen Amateursportler. Und da gibt es, wie gesagt, 8 bis 10 Übungen, die wir in eine Amateur-Applikation implementieren werden, wo jeder Athlet davon profitieren kann. Das ist unser Hauptziel.
Okay, ja, aber ich denke, das kommt jetzt auch so ein bisschen raus. Wenn du das Problem von Belinda Bencic erklärst, ist es ja schon was sehr Spezifisches, sehr Detailliertes. Ich glaube, wir können ohne Probleme sagen, dass der beim normalen Breitensportler oder auch ja, auf trotzdem guten Level spielenden Tennisspieler, dass der mit ganz ja, viel größeren Problemen zu tun hat, dass da viel größere Schwächen vor allem gibt. Also,
Christoph,
dass
ganz
das
kurz nur,
Potenzial, ja.
Christoph, nur eingreifend. Ja, das ist richtig. Man leitet natürlich von diesem Spezifischen etwas ab, wo man sagt, ja, da hat ein Profi damit ein Problem, das tangiert ja nicht mich. Doch, die Rumpfstabilität tangiert jeden Athleten. Nur das Problem zeigt sich woanders bei den Amateursportlern. So, irgendein Problem, wenn er instabil hat, ist, zeigt sich das in seinem Spiel auf irgendeine Art und Weise. So, wenn er aber weiß, dass er seine Stabilität zu 100% richtig hat, dann muss er an diesem Thema zumindest schon mal nicht mehr arbeiten. Dann sind es andere Effekte, die mit einspielen. Aber so eine Rumpfstabilität kann zum Beispiel eine unsaubere Schlagbewegung hervorrufen, wie bei der Bencic. Weißt
Genau,
du, aber wenn man
darauf wollte ich
weiß, dass man,
hinaus, dass
ja.
der Nutzen für den Freizeitspieler oder ambitionierten Leistungsspieler eigentlich prozentual viel größer wahrscheinlich ist, weil der viel größere Schwächen hat und damit der Nutzen, wenn es jetzt schon auf dem hohen Level im Detail funktioniert, der Nutzen sozusagen prozentual nochmal viel größer ist bei jemandem, der jetzt noch ganz andere Baustellen hat. Ne?
So
Also
ist
es wird
es.
viel, viel
Genau.
leichter damit große Sprünge nach vorne zu machen, sozusagen.
Vor allen Dingen mit dem Wissen, dass man dafür etwas getan hat, dass man das Wissen mit sich trägt, das funktioniert bei mir richtig.
Ja.
Das ist schon mal Gold wert.
Ab welchem Alter würdest du das jetzt empfehlen? Ab wann kann man mit dieser Art von Training arbeiten?
Also man muss da die Technologie hauptsächlich im Fokus halten. Die Brille wird empfohlen von Facebook, in dem Falle Meta, ab 14. Das heißt, ein jugendliches Gehirn oder ein Kindergehirn ist ja noch voll in der Entwicklung. Da muss man ein bisschen ja, drauf achten. Deswegen ist die Empfehlung ab 14. Man arbeitet jetzt schon daran, dass man die Brille auch schon ab 12 aufsetzen kann. Muss man trotzdem mit Vorsicht genießen. Also ich würde empfehlen, ab 14 Jahren kann man im Jugendbereich damit schon gut arbeiten. Wenn man davor schon aktiv werden will, gibt es die Übung natürlich auch in einer, wie du es vorher ausgedrückt hast, in einer trockenen Art und Weise der Neuroathletik, auch in der Praxis kann man auch damit agieren. Das ist überhaupt kein Thema und kann sich damit schon beschäftigen. Aber mit der Brille ab 14 Jahren.
Okay. Aber gerade dieser Altersbereich, der von 14 bis 20 kommt, ist natürlich auch wahrscheinlich sehr, sehr offen dafür. Für die Älteren unter uns ist es ja noch totales Neuland. Ich kann jetzt sagen, ich habe einen Spieler, der jetzt schon mit der Brille und eurer Applikation arbeitet. In dem Alter ist es natürlich schon irgendwie mehr eine Selbstverständlichkeit. Die arbeiten sich da ruckzuck rein. Die wissen auch gleich, wenn man das Thema anspricht, worum es geht. Das ist jetzt nicht so komplettes Neuland. Weil die einfach ganz anders in dieser Materie drin sind. Darum ist es natürlich ein interessantes Alter, da auch sich damit zu beschäftigen. Aber letztendlich ist es natürlich auch für den 50-, 60-Jährigen genauso interessant und von Nutzen, wenn der offen ist, mal neue Wege zu gehen, ne?
Ja, absolut. Mischa Zverev sagt zu mir immer wieder, wenn wir uns sehen, du, dieses Ganze, was wir da machen, das ist für die ganze Menschheit, das ist für jede Altersklasse, außerhalb vom Sport, im Sport, das ist für alle wichtig. Und dann sage ich immer, ja, Mischa, du magst vielleicht recht haben, aber wir als Unternehmen haben die Verpflichtung, uns zu fokussieren. Wir müssen zuerst mal jetzt den Performance-Bereich richtig abdecken und gehen dann vielleicht auch in andere Bereiche hinein. Aber im Moment ist Performance Steigerung, für uns einfach der Hauptweg und da nochmal eine Fokussierung auf Tennis und Fußball, das ist sehr, sehr wichtig, damit man sich als Unternehmen nicht einfach verzettelt und auch seinen Zielen gerecht wird.
Ja. Also ich kann es ja sagen, weil wie gesagt, der eine Spieler von mir damit schon arbeitet, durfte ich das ja auch ein bisschen ausprobieren und kennenlernen. Es hat natürlich einen sehr hohen Aufforderungscharakter von sich aus schon, ne? Also es weckt ja eine unglaubliche Neugier in einem, weil man das nicht so kennt, und es ist einfach eine spannende Sache. Darum ist es auch, ja, gerade für welche, die nicht unbedingt gar nicht so leistungsorientiert denken, trotzdem bestimmt sehr spannend, weil die sich eher vielleicht dann mit solchen Dingen mal beschäftigen, was sie ohne die VR nicht gemacht hätten. Aber ja, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Geschichte. Wie kommt man jetzt an diese Applikation ran? Vielleicht kannst du das ein bisschen erklären. Was braucht man alles dafür, um mit dem Training loslegen zu können?
Also im Endeffekt ist es sehr einfach. Man braucht diese Brille und man braucht einen WLAN-Zugang, damit man die Applikation herunterladen kann. Mehr braucht man nicht. In Anführungszeichen, mehr braucht man nicht. Es ist vergleichbar mit dem Handy, mit dem iPhone. Man hat ein Telefon, man hat die Möglichkeit, da Apps runterzuladen. Man lädt eine App und agiert mit der App auf dem iPhone. Genau das Gleiche findet auch in der Brille statt. Die Zurverfügungstellung unserer App, die wird natürlich für den Amateursportler noch ein bisschen brauchen. Wir reden jetzt von Mitte nächsten Jahres, vielleicht auch Ende nächsten Jahres. Aber wenn wir eine App auf den Markt bringen, dann muss sie natürlich schon den Impact haben, den auch jeder erwartet. Und da sind wir sehr, sehr feinfühlig. Wir durchlaufen viele, viele Tests. Wir haben viel Zeit investiert und auch Geld investiert, damit die Applikationen auch richtig funktionieren, dass sie die Wirksamkeit haben, dass sie, wir haben sogar eine Studie in Zagreb in der Universität durchführen lassen, wo wir Beweis führen konnten, dass die Trainingseinheiten in der Brille, in dem digitalen Umfeld, in der Praxis eine enorme Wirkung haben und, und. Also wir wollen sicherstellen, dass diese Wirkung am Ende auch bei dem Amateursportler ankommt. Das ist uns extrem wichtig. Und deswegen lassen wir uns da Zeit und durchlaufen die gesamten Profisportbereiche, wo wir Erfahrungen sammeln. Und da sind wir jetzt gerade ganz tief drin. Wir haben jetzt das ein bisschen aufgebohrt, haben einen Preferred Coaches-Bereich eingerichtet für ausgesuchte Tennistrainer, die da interessiert sind, mitzuwirken. Die sind in diesen Pool mit eingeflossen, haben sich auch ein bisschen committen müssen. Also dann war auch schon ein gewisser Geldfluss da. Dann wusste man, okay, das Interesse ist da. Dadurch wird eine Werthaltigkeit auch aufgebaut und testen den Markt dann auf verschiedenen Ebenen. Und mit diesen Preferred Coaches gehen wir jetzt sehr stark in die Kommunikation, vereinfachen das Produkt, den Einstieg, wollen Feedback haben von ihren Schülern, von den Trainern selbst und agieren dann in kleinen Anpassungen innerhalb der App und verfeinern die dann entsprechend, dass sie am Ende dann auch perfekt ablaufen. Und wir wachsen natürlich, und das ist auch wichtig, mit der Technologie. Jetzt zum Beispiel ist brandaktuell die neue Meta 3 auf den Markt gekommen. Und da nur mal als Beispiel. Man hat bei den Brillen immer die Vorgabe, dass man einen Raum einzeichnet, damit die Brille weiß, okay, in welchem Raum kann ich dich jetzt laufen lassen, damit du nicht gegen irgendeine Wand rennst. Also da wird so ein Zaun, ein digitaler Zaun aufgebaut und den muss man einrichten. Und das war immer ein bisschen also nicht zeitaufwendig, aber man muss es machen. Man hat 5, 6 Klicks und dann baut man sich den Zaun auf und dann ist man in der App drin und dann kann man trainieren. So, das war für viele Profisportler schon ein Dorn im Auge, wo die gesagt haben, muss ich den Scheiß jetzt jedes Mal machen? So, also so Aussagen kriegt man und damit muss man dann natürlich umgehen und sagen, okay, ja, eigentlich stimmt es. Wir haben dann versucht, Brücken zu bauen und das technologisch auch zu lösen. Aber das ist eine eingebaute Technologie in der Brille. Aber jetzt durch die Meta 3 setzt man die Brille auf. Sie schaltet sich automatisch an. Man schaut nach unten. Die Brille erkennt den Raum automatisch, setzt diesen Guardian, so heißt er, automatisch. Man muss nur noch OK klicken und nochmal OK und ist in der App drin. Jetzt wird es viel, viel einfacher. Jetzt ist es Plug and Play. So, und somit wächst auch die Akzeptanz unserer Trainingsphilosophie bei dem Kunden auf einer anderen Ebene über die Technologie. Und das ist so ein Balanceakt, in dem wir halt durch die Entwicklung durchlaufen, damit wir am Ende wirklich man muss sagen, ein perfektes Produkt haben, was einfach zu handhaben ist.
Genau, also die, ja gut, die Technologie ist ja noch sehr neu, sagen wir mal. Die Entwicklungsschritte sind sehr groß, wie man das auch noch früher vielleicht von den ersten iPhones kennt. So geht es auch bei der Brille jetzt immer voran, in sehr großen Schritten, dass immer von Generation zu Generation des Produkts da große Veränderungen stattfinden. Du hast es jetzt schon ein bisschen angesprochen. Die App gibt es noch nicht auf dem freien Markt. Es gibt jetzt Trainer, die damit schon arbeiten, die das ein bisschen kennenlernen. Das Produkt ist praktisch komplett in der Entwicklung, bis es dann nächstes Jahr, Mitte des Jahres, hast du gesagt, angepeilt auf den Markt kommt. Wir können jetzt mit dem Podcast heute schon ein bisschen Hunger machen in der Tennisszene dafür und das auch schon so ein bisschen ja, vorbereiten, dass die Leute überhaupt verstehen, worum es da geht. Darum will ich so ein bisschen noch mal genauer in die App jetzt mit dir rein. Wie kann man sich das vorstellen? Ich kenne das ja, man steht da, habe es ja schon gesehen, man steht praktisch auf dem Tennisplatz in einem Tennisstadion, man sieht da Publikum, man kann einschalten, ob es dunkel ist, ob es hell ist, ob die Sonne blendet, ob es bewölkt ist, also den Bodenbelag, das ist ja Wahnsinn, was man damit eigentlich dann alles machen kann, um die unterschiedlichsten Sachen zu trainieren. Aber vielleicht kannst du uns da nochmal so ein bisschen näher reinführen, dass man sich so genau vorstellen kann, wie sieht das da aus, was wird da genau trainiert und geübt?
Oh, da könnte ich jetzt eine sehr, sehr lange Antwort dranhängen, aber das versuche ich zu vermeiden. Ich versuche das runterzubrechen. Man muss verstehen, unser Kerngeschäft sind die neuroathletischen Übungen. Das heißt, wir agieren mit visuellen Übungen, um das Gehirn zu trainieren, um die Verbindung zum Körper herzustellen, dass das Bewegungsmuster, die Bewegungseinheiten dadurch gestärkt oder modifiziert werden können. Und dafür sind reine Augenübungen erforderlich, die nichts mit dem Sport zu tun haben. Ja, also man macht Augenübungen zum Beispiel mit dem Eye-Tracking in der Meta Pro, zerschießt du mit deinen Augen die Bälle, bist dadurch sehr, sehr fokussiert. Also du hast bestimmte Abläufe in der Brille von links nach rechts, von oben nach unten und musst nur mit den Augen diese Bälle verfolgen und du kannst die zerschießen, du kannst damit Punkte sammeln. Also es ist spielerisch gelöst, dass du nur reine Augenübungen machst, ja, die in einer bestimmten Form angesiedelt sind. Manche machen Sprünge, manche ziehen sich durch, manche laufen diagonal. Alles hat eine bestimmte Wirkung auf das Gehirn. Damit agieren wir. Und das wird spielerisch gelöst in einem geilen Umfeld. Du bist futuristisch unterwegs, du spielst einfach ein cooles Spiel, sage ich mal, und trainierst damit gleichzeitig. Das ist das, was die Trainingseinheit ausmacht und was den Mehrwert mitbringt. Das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist das Spiel, das YourVolley VR vom Bayerischen Tennisverband, was wir mit denen gemeinsam konzipiert haben, wo der Verband und die Tennisbase diesen spielerischen, die sportspezifischen Elemente mit berücksichtigt haben wollte. Also die wollten diese spielerischen Elemente aus dem Sport drin haben. Da haben wir uns für den Volley entschieden, weil es um die periphere Wahrnehmung ging. Und die periphere Wahrnehmung wird in dieser Applikation jetzt ein bisschen anders gehandhabt. Also deswegen ist es ein bisschen eine andere Applikation, aber der Effekt ist trotzdem, man kann damit ganz gezielt das periphere Sichtfeld eines Akteurs trainieren. Und in dieser Applikation, die du gerade angesprochen hast, fliegen dir die Bälle zu und du spielst sie ganz normal mit deinem eigentlichen Volley, aber die Übung an sich hat den Zweck, dass du die Lichtblitze im Hintergrund erkennst, die relativ kurz kommen. Das heißt, ein Lichtblitz, der erscheint dann in einer Millisekunde und ist gelb. Jetzt kann der größer sein, kleiner, das sind verschiedene Schwierigkeitsgrade, aber diesen musst du zuerst mal erkennen, um dann in dem Volley-Spiel in die richtige Kachel treffen zu können. Du hast also Kacheln vor dir, wo du dann den Ball reinspielen musst, aber kurz vorher kriegst du erst diesen Lichtblitz übermittelt und musst ihn in deinem peripheren Sichtfeld erkennen und kannst dann dich erst entscheiden, wo du hinspielen kannst. Und das sind Millisekunden. Und da erkennen wir immer häufiger, vielleicht auch du selber, dass manche sogar diesen Lichtblitz überhaupt nicht sehen. Die machen die Übung und dann sprichst du mit denen und sagst: Siehst du den Lichtblitz? Welcher Lichtblitz? Das heißt, die haben überhaupt nicht die Wahrnehmung, dass da etwas ist. Wenn du sie dann aufmerksam machst, dann sagst du: Ach, den meinst du? Okay, dann versuchen sie es zu kombinieren und dann merken die plötzlich die Schwierigkeit. Oh, das geht aber schnell. Und daran merkst du, dass die in diesem Bereich überhaupt kein Training haben. Null. Und daran kannst du das aufbauen, dann nach 3, 4 Mal, wenn sie das Spiel durchlaufen haben, dann gewöhnen die sich dran und somit agiert auch das Gehirn von denen und sagt, okay, jetzt habe ich verstanden, jetzt habe ich das in meinem Gehirn entsprechend trainiert, ich verstehe, worum es geht und dann kann es trainiert werden. Und dann kannst du in verschiedene Level-Systeme eintauchen, damit es halt noch schwieriger wird. Und somit trainierst du deine periphere Wahrnehmung und erkennst vor allen Dingen, das, was du in deinem peripheren Sichtfeld erkennst, auch wahrzunehmen. Ja, man kann Dinge erkennen, aber du nimmst sie gar nicht wahr. Aber die Wahrnehmung ist das Wichtige und das kann dein gesamtes Spiel beeinträchtigen, beeinflussen, positiv beeinflussen im Tennis, insbesondere natürlich im Volleyspiel, damit du die Bewegungsmuster deiner Gegner schneller erkennst und auch entsprechend schneller reagieren kannst. Wir reden über Millisekunden, dass du den Ball dorthin spielst, wo der Spieler halt nicht hingeht.
Ja. Also man trainiert eigentlich Bereiche, die ja in der bisherigen Praxis einmal schwer zu trainieren sind, was jetzt auf eine ganz neue Art irgendwie erst möglich gemacht wird. Und zusätzlich hat man natürlich den Nutzen auch durch die Technik, dass man die Erfolge und die Entwicklung messen kann. Das ist ja immer
Richtig.
ein Problem, was man im herkömmlichen Training hat, sage ich mal. Dass man Dinge trainiert, aber man weiß gar nicht so richtig, ja, wie geht es denn voran, wie ist der Fortschritt. Also hier haben wir eigentlich einen Bereich, der für viele neu ist von den Trainingsinhalten. Und gleichzeitig ist es super interessant, dass man natürlich auch die Entwicklung wirklich messen kann.
Richtig. Sind die richtigen Faktoren, die wichtigsten Faktoren, die du gerade genannt hast. Das ist diese Datensammlung, die Datengenerierung, die möglich ist in der Brille in verschiedensten Weisen, die sind natürlich enorm wichtig, um ein Performance-Level zu definieren und diese Weiterentwicklung auch festzuschreiben und zu erkennen, um auch den Anspruch immer höher zu schrauben. Oh, guck mal, ich werde besser, ich muss hier noch ein bisschen dran arbeiten. Defizite können trotzdem aufgedeckt werden, indem man die Tests macht, aber man hat eine Performance-Entwicklung, die man selbst dann verfolgen kann. Und das ist super wichtig, um auch eine Nachhaltigkeit natürlich in diese Applikation zu bekommen.
Ja, und du hast es jetzt nochmal gut dargestellt. Es geht im Prinzip ja nicht darum, die Tennistechnik zu verändern oder zu verbessern. Es wird nicht das reine Tennis geübt, sage ich mal, mit der Brille. Es geht da nicht um den Volley, sondern es geht eigentlich um andere Inhalte. Und die nutzen aber dann in der Folge jedem Tennisspieler bei der Umsetzung seiner Technik, bei der Umsetzung seines Spiels auf dem Platz.
Auf
Das
dem
muss man
Platz.
doch mal
Genau.
klar machen, dass jetzt nicht die Leute denken, ich stehe da mit der Brille und mache irgendwie Vorhand-Rückhand-Bewegung und spiele jetzt besser Tennis, weil das wäre irgendwie unrealistisch und das können sich die meisten auch nicht darunter vorstellen, dass das wirklich einen Nutzen hätte. Also hier geht es ja wirklich um ganz andere Sachen. So wie in der Athletik letztendlich auch. Ich mache ein normales Athletiktraining, habe dann einen Nutzen auf dem Tennisplatz davon. Und so ist das mit der Brille auch zu sehen, dass da ganz spezifische Bereiche Neuroathletik trainiert werden, die mir dann bei der Umsetzung meiner Tennistechnik im Match helfen.
Genau so ist es richtig, Christoph.
Ja,
Gut
okay.
zusammengefasst. Sehr gut.
Gut, ja, aber das ist ja wichtig, weil ja, es ist ja totales Neuland und die Leute sehen da jemanden mit einer Brille rumlaufen. Denken sich, was ist das jetzt für Spielerei? Aber das ist jetzt, ja, da geht es wirklich um ganz neue Bereiche. Und darum hast du auch den Satz so ein bisschen geprägt. Du hast gesagt, wer mit dieser Brille in Zukunft nicht arbeitet oder mit so einer Applikation, wird in einigen Jahren einen Wettbewerbsnachteil haben.
So ist es.
Und das ist natürlich genau der Punkt, dass man da eben nicht nur, ja, das Bekannte auf andere Art trainiert, sondern eigentlich in ganz neue Bereiche eintaucht.
Und diese werden extrem wichtig werden in der Zukunft, weil es wird viele, viele Spieler geben, die sich damit beschäftigen und die bauen sich definitiv einen Wettbewerbsvorteil damit auf. Und da bin ich felsenfest überzeugt von, weil ich selbst das erkannt habe, weil ich selbst das Gespür aufgebaut. Ich habe die Leute gesehen, die Profisportler, wie die damit agiert haben, die Ergebnisse von auch aus der Base heraus, also Tennis-Base von Spielern. Es ist eine Verbesserung zu sehen und was wir jetzt halt auch noch gemacht haben, gerade diese Botschaft, dass das digitale Training eine signifikante Verbesserung in der Praxis mit sich bringt, haben wir mit dieser Studie auch bewiesen in Zagreb. Das wollten wir auch unbedingt, dass das erkannt wird, auch wenn ich mich in der Brille verbessere. Ich verbessere mich auch auf dem Platz. Und das letzte Mosaiksteinchen, was wir jetzt noch nachschieben, ist gerade auch in der Base mit dem Lars Übel zusammen, dass wir Trainingselemente ausarbeiten, wo man dann selbst als Trainer auf dem Platz trainieren kann, um die Effekte dort messbar zu machen. Dass man dann sagt, okay, jetzt fangen wir mal an mit einer Übung A und schauen mal, wie die nach 2 Wochen aussieht, wenn du jeden Tag mit der Brille trainiert hast. Und daran arbeiten wir auch schrittweise, um das auch Beweis zu führen. Liebe Trainer, macht diese Übung mit eurem Schüler und dann seht ihr, welche Entwicklungsschritte sie auch tatsächlich in der Praxis haben. Und da wird es dann natürlich richtig interessant.
Ja. Also es ist natürlich fürs deutsche Tennis auch erfreulich, dass dann jetzt sowohl der Deutsche Tennisbund als auch zum Beispiel dann der Bayerische Tennisverband da schon früh auf diesen Zug aufspringen und ja, dann vielleicht
okay,
einen
ganz kurz,
Wettbewerbsvorteil haben.
Christoph,
auch. Ja?
früh in Anführungszeichen bitte.
Ja, okay.
Ja, also es ist alles trotzdem nett ausgedrückt. Mit einer angezogenen Handbremse ist man da trotzdem unterwegs.
Okay.
Aber es ist eine Bewegung drin, sagen wir es mal so.
Okay.
Nett ausgedrückt.
Gut. ja, ich glaube, wir haben jetzt ganz gut rausgearbeitet und dass der Hörer sich vorstellen kann, worum es genau geht, was Improver bedeutet. Hast du jetzt noch irgendwas, was du loswerden willst? Was du sagst, oh, das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, das ist noch wichtig für den Tennisspieler zu wissen, der sich jetzt schon mal mit dieser Thematik auseinandersetzen will und beschäftigt.
Ja, eigentlich nicht viel. Ich bin nur sehr dankbar, dass unglaublich viel Bewegung in diesem Themenblock gerade in Deutschland, europaweit gerade passiert, dass sich immer mehr Sportler mit diesem Thema beschäftigen. Wir merken das an unserer Nachfrage, aus welchen Sportarten da ja, Fragen an uns gestellt werden und jeder möchte mit dieser Technologie gerne arbeiten, jeder ist gespannt wie ein Flitzebogen, sage ich mal, was da eigentlich so passiert. Wir können das natürlich nachvollziehen, aber es ist einfach eine unglaubliche Dynamik gerade drin. Nicht unbedingt bei den Verbänden, also ich grenze mal den BTV aus, den Bayerischen Tennisverband, der wirklich innovativ ist. Andere Themenblöcke, wir haben ja auch arbeiten ja auch mit der FIFA zusammen. Das ist schon alles ein bisschen schwerfälliger, aber wenn man die Sportler an sich, also die offen sind, sich weiterentwickeln zu wollen mit neuen Medien, mit neuen Technologien und praxisorientierten Trainingselementen, die haben Fragen, die machen einem das Herz auf, wo man einfach sagt, boah, hey, das Interesse da, das wächst und wächst und wächst. Und das spüren wir einfach, dass da eine Dynamik in dem Markt drin ist und es wird immer stärker. Und dafür bin ich dankbar, dass auch solche Podcasts dann stattfinden wie bei dir, dass man darüber auch nochmal ein bisschen gezielter sprechen kann.
Ja, ja gut, der Sportler selbst will natürlich irgendwie ja, nichts versäumen, nichts verpassen, den größten Vorteil für sich selbst nutzen, darum sind die Sportler selbst wahrscheinlich immer für Neuerungen sehr viel offener, als das vielleicht bei einer Institution dann ist, wo es dann, die sich einfach insgesamt ja immer langsamer bewegen und ja, da konservativer ja denken. Ne?
Deswegen muss der Druck auch ein bisschen aus den Sportlern heraus zu den Verbänden geführt werden. Also ja, es kommen ja auch viele Sportler dann auf die Verbände, auf ihren Trainer, auf die, ihre Trainer zu, wie bei dir ja auch, glaube ich, war ja so rum, dass der Spieler eigentlich auf dich zugekommen.
Ja, ich habe das vom Bundeskongress natürlich mitgebracht, die Informationen, und habe dadurch so ein bisschen das Interesse geweckt. Genau, ja.
Okay. Also es ist häufig so, dass der Athlet dann selber auf den Trainer zugeht und sagt, du, ich habe gehört und ein Freund von mir trainiert damit. Und das sind natürlich dann Impulse, die dann gesetzt werden, wo dann auch Trainer und dann später auch Verbände aufhorchen. Aber ich bin halt der Meinung, ganz ehrlich gesagt, bei so einem Thema sollte eine Verbandsstruktur ganz offene Ohren kriegen.
Ja. Ja, man darf natürlich da in solchen Bereichen nichts verpassen, sozusagen. Ne? Wenn man dann, wenn die anderen schneller sind, dann hat man natürlich dann ein paar Jahre später ein Problem und dann wird gefragt, was habt ihr eigentlich gemacht?
Ich sag dir noch ein Beispiel, Christoph, weil ich komme gerade von einer China-Reise zurück. Ich war 5 Tage in China und durfte die größte, also die Eröffnung der größten Football Academy mitverfolgen und hatte dort die, ja, die Möglichkeit oder die, war dem ausgesetzt, in Anführungszeichen, dass der Präsident der Beijing Sport University mal vorgestellt hat, was für Ziele die haben in den Sportarten Fußball, Volleyball und Basketball. Also ich habe lange nicht mal meinen Mund zu machen können, weil ich nur noch gestaunt habe, wo ich einfach gesagt habe, was habt ihr vor? Bis 2035 wollen die da bestimmte Ziele erreichen und saugen jede Möglichkeit auf, um die Athleten in bestimmten Bereichen besser zu machen, denken fünfmal quer, orientieren sich natürlich an dem Fundament, um einen Sport in die Gesellschaft zu implementieren und sich da weiterzuentwickeln und da letztendlich auch erfolgreich zu sein. Aber sie haben Augen und Ohren offen, links und rechts, und sind für alles extrem offen.
Ja.
Ich wünschte mir nur ein Fünftel davon in Europa, sage ich mal.
Ja.
Es ist Wahnsinn, was für Unterschiede da herrschen. Natürlich ist es eine andere Kultur und die gehen da mit anderen Mechanismen dran und die muss man auch nicht alle gutheißen und man hat da auch eine moralische Ebene mit dabei. Alles richtig, aber die Art und Weise, wie die sich darum kümmern, das ist schon bemerkenswert. Es ist schon krass.
Ja, gut, die haben natürlich, ja, die sind da hungrig auf Erfolge, denken sehr, sehr leistungsorientiert und ja, gerade dieser asiatische Raum ist natürlich immer sehr, sehr technikaffin und offen dafür, was bei uns dann traditionell ein bisschen schwieriger ist.
Ja.
Aber ja, die Hoffnung liegt dann da auf der jungen Generation natürlich auch ein bisschen, für die das sehr viel selbstverständlicher ist als für diejenigen, die vielleicht jetzt in den Verbänden sitzen und das aus ihrer Jugend noch nicht so kennen. Ne? Aber das ist natürlich ein Wandel, ja, der vollzogen wird. Es ist halt nur die Frage, wer dann am schnellsten ist. Genau.
Ja, vor allen Dingen das Thema Eigenverantwortung. Das, ja, wird natürlich immer stärker kommen. Schau dir Alcaraz an, wie er sich entwickelt, was für ein Umfeld er geschaffen hat für sich, wie der gefördert wird, ganz gezielt, dezent in bestimmten Bereichen, sehr ausgewogen. Das kommt ja aus keinem Verband raus. Das ist Eigeninitiative, die auch aus den Familien heraus gesteuert werden muss. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das alles entwickeln wird.
Ja. Ja, darum hoffe ich, dass wir dem einen oder anderen Tennis-Nachwuchsspieler, denn der Nachwuchsspielerin ein bisschen das Ganze heute näher bringen konnten und dass da der Nutzen gleich von Anfang an schon umgesetzt wird. Du kommst ja auch ein bisschen aus der Tennisszene. Du hast ja auch eine Tennis-Vergangenheit. Darum kann ich dir am Ende auch noch die Blitzfrage stellen, die ich traditionell hier immer stelle. Also du bist nicht nur jetzt Unternehmer, sondern kommst tatsächlich auch aus dem Tennis-Umfeld. Darum stelle ich jetzt einmal diese Fragen und bin gespannt, was aus deiner Sicht dazu zu sagen ist, weil du ja nicht der klassische Tennistrainer bist, aber trotzdem ja den einen oder anderen Einblick wieder in die Tennisszene hast, auch über deine ganzen Kontakte und die Neuroathletik, Lars Lienhardt, Zverev, wir haben das alles angesprochen. Darum bin ich jetzt gespannt. Also, erste Frage, welchen Fehler sollten Tenniseltern unbedingt vermeiden?
Oh, da sind wir bei dem Thema Eigenständigkeit wieder. Eigenverantwortung. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass eine gesunde Balance gefunden wird, dass man das Kind nicht in der Entwicklung in Watte packt und den Kindern letztendlich alles abnimmt, damit sie letztendlich in diesen Sportbereich eingeführt werden, sondern dass Eltern insbesondere Rahmenbedingungen schaffen, in denen sich Kinder dann eigenständig entwickeln können. Dass man ihnen nicht alles abnimmt, sondern dass wirklich nur der Rahmen gesponnen wird, aber das Kind sich innerhalb dieses Rahmens eigenständig entwickeln kann. Das sehe ich als enorm wichtig an, weil ich sehe so viele Profisportler, wo man erkennt, dass das nicht stattgefunden hat und die werden dann im weiteren Leben extreme Probleme bekommen. Man sieht es teilweise bei den Fußballern, bei den internationalen Fußballern auch, was mit ihnen dann danach passiert. Und das finde ich für Tenniseltern, um ihren Kindern was Gutes zu tun und nicht nur, sage ich mal, den Erfolg des Kindes im Sportbereich ganz oben anzuhängen, sondern diese Eigenständigkeit in einem gewissen Rahmen, das muss balanciert sein. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft von meiner. Ich bin selbst Papa von zwei Kindern und dieser Weg ist so enorm wichtig. Das kann ich nur einwerfen und sagen, achte darauf.
Das finde ich interessant, dass du auch den Vergleich mit mit Fußball oder anderen Mannschaftssportarten bringst, wo das vielleicht noch schlimmer ist, ne? Weil die von Vereinsseite sozusagen ab frühester Jugend alles ja, vor die Nase gestellt bekommen, damit man da den Spielern nicht an einen anderen Verein verliert. Das ist bei den Tennisspielern ja dann aufgrund der Einzelsport-Thematik nicht ganz so dramatisch. Also sind die Tennisspieler sowieso schon mal ein bisschen eigenständiger wahrscheinlich als die Fußballer oder so. Aber ja, klar ist es auch bei den Tennisspielern ein großes Thema. Darum, ich sage immer, alle liebe Tenniseltern, das fängt schon im Kleinen an. Tragt nicht die Tennistaschen eurer Kinder, zieht nicht den Platz nach dem Wettkampf ab. Das können die alles selber machen. Der Rafael Nadal zieht seinen Platz auch selber ab nach dem Training. Also das fängt schon bei solchen Sachen an, ne?
Genau, genau.
Da bin ich auch immer am Werben dafür, die Kinder auch die Sachen ein bisschen selbst machen zu lassen.
Man macht nur den Kindern Gefallen damit. Die
Ja.
haben keinen Nachteil dadurch.
Ja.
Null. Da geht es nicht darum, dass sie irgendwie den Fokus auf den Sport verlieren. Überhaupt nicht. Aber die Rahmenbedingungen zu schaffen, das ist die Arbeit der Eltern. Das ist nicht einfach. Ich sage nicht, dass es ein Pappenstiel ist. Kann jeder machen, sondern das ist wirklich, sich immer wieder als Elternteil auch reflektiert nachzufragen, hier, ist es richtig, was ich tue? Und ehrlich sein mit sich selbst auch, obwohl man gerne als Eltern immer den Drang hat, ja, komm, jetzt machen wir jetzt, komm, der muss seine Ruhe haben dafür und so weiter. Nein, 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 nein. Rahmenbedingungen schaffen und das Kind laufen lassen.
Ja, auch mit Absicht mal irgendwie falsche Entscheidungen treffen lassen,
Ja?
negative Erlebnisse haben und so. Ne?
Genau.
Das hilft ja weiter. Nächste Frage: Mit was sollten sich Tennistrainer deiner Meinung nach stärker beschäftigen? Da kannst du ja jetzt eigentlich nur eine Antwort geben:
Nein,
Virtual
nee, das
Reality.
will ich damit vermeiden. Nee, nee, das ist nicht Heilmittel für alles. Das ist einfach nur eine Weiterentwicklung. Aber tja, es kommt natürlich darauf an, wie die Intensität ist mit der Zusammenarbeit mit dem Schüler. Oder ist es ein Kind oder ein Erwachsener? Also man muss da ein bisschen differenzieren, aber grundsätzlich will ich mal eins sagen, aber das predigt ihr ja alle, ihr Tennistrainer, und das ist ja auch gut so. Verliert nie den Spaß daran. Also der Spaßfaktor für das Kind ist so enorm wichtig, dass eine Nachhaltigkeit entsteht, dass eine Intensität entsteht in dem Sportbereich und nicht den Druck von außen irgendwie aufbauen. Das ist das Hauptthema letztendlich. Und dann aber, jetzt kommen wir ein bisschen spezifischer bei den Tennistrainern, gerade im Blick auf sie selbst, offen sein für die neuen Technologien, weil die Technologien für einfachen Trainingseinheiten teilweise sehr stark. Auch der Spaßfaktor kann auf andere Ebenen gehoben werden. Also das stupide Tennisball schlagen auf dem Platz und je mehr Übungen oder je mehr Wiederholungen, desto besser. Das alles ein bisschen zu justieren und selbst offen sein für neue Technologien und die mit einzubringen, weil der Spaßfaktor dadurch definitiv auch ansteigt. Und versuchen vielleicht auch die Kinder, wenn man es merkt bei den Eltern, dass es vielleicht von den Eltern nicht so funktioniert, dass man so ein bisschen eine ganzheitliche Ausbildung mit einbringt, auch fürs Leben, einfach so als Tippgeber dafür da ist, für das Kind und dass man wirklich ja so ein bisschen als Mentor vielleicht auch heranwächst. Aber das hängt immer mit der Arbeit Schüler oder mit dem Athleten zusammen. Wie intensiv ist das eigentlich letztendlich, die Beziehung? Wenn es eine Stunde in der Woche ist, dann braucht man da nichts machen, aber dann kommt man wieder auf Punkt 1 und sagt, Spaß am Tennis, das ist das Wichtigste, dass du dranbleibst, dass du wenigstens jede Woche einmal kommst. Aber je intensiver das wird, dass man auch darüber nachdenkt, wie man das Kind ins Leben aus einer anderen Sicht als die der Eltern, dass man das mit ein bisschen aufgreift. Muss man vorsichtig sein, aber ich finde es wichtig.
Ja, sehr gut. Welchen Tipp hast du für Jugendliche, die von der Tenniskarriere träumen?
Oh. Jungs, man durchleuchtet viele, viele Täler. Und wenn man die Täler durchläuft, steht immer wieder auf. Das ist wichtig, weil man stärkt sich dadurch enorm, wenn man selber aufsteht, weitermacht und daran arbeitet, um das Tal nicht mehr durchlaufen zu müssen. Aber man durchläuft weitere Täler und sich da durchzukämpfen, immer wieder das Vertrauen zu haben, ich schaffe das, ganz wichtig. Und wenn man mal im Hoch ist, also es gibt auch ein paar Hochs dann, ruht euch ja nicht drauf aus, sondern macht so weiter, als ob ihr im Tal seid. Das ist wirklich meine Botschaft.
Das ist so ein bisschen wie der Brad Gilbert-Tipp. Er hat sich immer vorgestellt, wenn er 5-3 geführt hat im Satz, er liegt 3-5 hinten. Also
Ist
immer.
auch eine Methode.
Hat er gesagt, hat bei Agassi nicht funktioniert. Er hat immer gesagt, der war ja der Coach von Agassi. Ja, Agassi
Ja.
hat ihn immer angeguckt und hat gesagt, was erzählst du hier? Aber für ihn selber hat es funktioniert. Also.
Also du kannst dich selbst auch, Entschuldigung, den Ausdruck verarschen, es geht auch.
Ja,
Das
ja.
funktioniert bei ihm. Aber der Brad Gilbert ist ja sowieso auch ein leicht durchgeknallter gewesen. Netter durchgeknallter.
Genau, aber immer erfolgreich, wie wir jetzt
Ja,
bei Coco Gauff
absolut.
schon wieder gesehen haben.
Absolut. Absolut.
Welche Website oder welches Buch hat dich besonders inspiriert oder kannst du weiterempfehlen?
Oh, da gibt es nur eins. Die 7 Wege zur Effektivität von Stephen Covey. Also, das kann ich wirklich jedem an die Hand geben. Das ist, glaube ich, Ersterscheinung war das, glaube ich, 89 schon. Ich habe das dann irgendwie auch Anfang der 90er schon gelesen. Der bringt halt die Balance zwischen Privat und Beruf. Die Komplexität löst er auf durch verschiedene Tipps. Unglaubliches Buch, muss man unbedingt dreimal gelesen haben, weil man zieht sich immer wieder neue Erkenntnisse raus. Und das war für mich ja eins der wertvollsten Bücher.
Okay. Welche Erkenntnis hättest du gerne schon vor 10 Jahren gehabt?
Jetzt komme ich zu deinem Punkt zurück. Die neuroathletischen Erkenntnisse. Wenn, also die Wissenschaft dahinter, wie man durch einfache Kniffe seinen Körper ja, leistungsstärker, gesünder, verletzungsunanfälliger machen kann. Wenn diese Erkenntnisse schon vor 10 Jahren so ausgeprägt gewesen wären wie heute, sie sind heute immer noch in den Anfängen, aber wenn man dieses Wissen mal hat und nachvollziehen kann, das hat einen enormen Mehrwert, weil die ganzen Bewegungsmuster zu 90% übers Auge aufgenommen wird. Das heißt, alles, was im Auge aufgenommen wird, geht über das Gehirn in den Körper hinein. Das Bewegungsmuster wird dadurch gesteuert. Es liegt doch auf der Hand, dass man durch gezielte Übungen das beeinflussen kann. Und da gibt es so tolle Übungen, die einen da so weiterbringen. Und das vor 10 Jahren, wow, wäre schon cool gewesen, ganz ehrlich.
Ja, das werden wir in 10 Jahren wahrscheinlich wieder sagen, weil ja, da kommt noch so vieles, was wir noch gar nicht wissen
Ja,
wahrscheinlich.
ja.
Also wir sind gespannt.
Ja.
Welcher Tennismoment bleibt dir am meisten in Erinnerung?
Also definitiv erster Wimbledon-Sieg von Boris, aber gleichgestellt auch die Goldmedaille vom Sascha
Ja.
2021. Das waren so zwei Momente, die haben mich extrem bewegt. Also ich war, ja, also, kann es wieder ein bisschen ausführen, aber die zwei Momente.
Okay. Ja, der Tennis-Urknall in Deutschland und der Olympiasieg, ja, ist was ganz Besonderes. Nächstes Jahr steht wieder Olympia vor der Tür.
Ja.
Mal sehen, was passiert.
Ja.
Wie kann man mit dir in Kontakt treten bzw. deine Arbeit verfolgen? Das ist ja jetzt auch wichtig, um ein bisschen für die Zuhörer zu erzählen, wo kommt man überhaupt dann in Zukunft an die App ran?
Ja, es ist ganz einfach über unseren Insta-Account oder Webseite von Improver. Dazu muss ich sagen, Improver. Wie schreibt man Improver? Das ist das englische Wort Improve. Und anstelle dem E hinten ein R, dann hat man Improver. Man spricht Improver so aus. Und wenn man uns erreichen will, dann setzt man einfach noch ein Go davor. Goimprover.com ist die Webseite oder auch bei Instagram unter ja, Goimprover eingeben und dann findet man uns sofort.
Sehr gut. Also ich glaube, du bist jetzt da viele neue Follower bekommen, die vielleicht das erste Mal gehört haben. worum geht's, was ist das für ein Thema und sich jetzt da ein bisschen reinlesen werden. Das war auch das Ziel ein bisschen mit der heutigen Folge. Ja, weil wir da alle, die Trainer, die Spieler, wir alle in der Tennisszene Neuland betreten. Das ist eine ganz spannende Sache. Ich bin sehr gespannt, was da in den nächsten Jahren auf uns zukommt. Verfolgt das jetzt nicht von der ersten Stunde an, aber seit ich es beim DTB-Bundeskongress gehört habe. Und ja, ich danke dir sehr herzlich, dass du uns das heute ein bisschen näher gebracht hast, dass du dir die Zeit genommen hast. Denn
sehr,
ja,
sehr gerne.
Das wird mit Sicherheit nicht nur die deutsche Szene im Training deutlich verändern und modernisieren. Und das ist ein ganz spannendes Thema. Und ich hoffe, wir konnten da heute ein bisschen einen Anstoß geben für viele, sich schon mal, bevor die App dann nächstes Jahr auf den Markt kommt, für alle, sich da ein bisschen mit zu beschäftigen und auseinanderzusetzen.
Wünsche ich viel Spaß damit. Wir werden unseren Weg verfolgen und weiter forcieren. Und ja, kann sich jeder darauf freuen, dass da etwas kommt, was den allgemein ambitionierten Amateursportler auch anspricht. Und ja, es wird seine Wirkung haben und jeder wird begeistert sein. Davon sind wir überzeugt. Die Erkenntnisse haben wir halt aus dem Profisport. Warum soll es beim Amateursportler nicht anders sein?
Absolut, genau. Also, ich freue mich, ich bin gespannt und ich danke dir für deine Zeit. Und vielleicht haben wir dann in ein paar Jahren eine neue Folge, wenn die nächsten Fortschritte mit der Brille kommen und das alles noch groß und gewachsen ist.
Schau mal, vielleicht sogar noch früher.
Ja, wir lassen uns überraschen. Nach dem nächsten Olympiasieg.
Ja, genau. Ja, vielen Dank meinerseits. Vielen Dank für das Vertrauen und dass ich die Plattform hier nutzen kann. Und ja, danke dafür.
Sehr gerne. Also, Alex, mach's gut.
Bis dann.
Ciao.
Tschüss.
Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Gerne kannst du eine Bewertung oder einen Kommentar auf deiner Podcast-Plattform hinterlassen, damit auch andere diesen Podcast leichter finden können. Du kannst mir auch folgen auf Instagram unter @meiertennis.de oder du besuchst mich auf meiner Webseite www.meiertennis.de. Bis zum nächsten Mal bei Inside Out.